Hallo und herzlich willkommen. Na, kennt ihr noch diese geile Band aus den 80ern? Default Mode Network? Nee? Ja gut, vielleicht weil es die gar nicht gab. Hätte sie aber geben müssen. Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich bin wirklich entsetzt. Du willst mit mir über Default Mode Network sprechen und das ist keine Band. Wollen wir eine Band gründen, die so heißt? Ich finde, wir sollten.
Der Titel ist gut, ne? Also der Titel ist wirklich gut.
Der ist sensationell, würde ich sagen.
Und unter Default konnte ich mir nie was vorstellen, weil ich ja kein Computerfuzzi bin. Das ist aber, glaube ich, so mehr so die
Grundeinstellung. Und auch nicht so wahnsinnig gut Englisch spreche. Also Default heißt mehr oder weniger sowas wie Standard oder Grund. Also wenn man jetzt von Default Mode spricht, das ist der Grundmodus oder der Standardmodus oder ne, so. Also genau. Wenn du ein Gerät kriegst, dann ist es von zu Hause aus im Default und so weiter. Ja?
Und wie bei vielen medizinischen Begriffen ist der unglaublich wenig zielführend, weil man überhaupt nicht versteht, was damit gemeint ist. Man könnte es einfach ersetzen durch den von mir gebildeten Begriff inneres Denken zum Beispiel.
Ja, wenn du mir erklärst, was es eigentlich ist, dann sage ich dir, ob das ein guter Begriff ist dafür.
Genau. Das ist eigentlich dieses Default Mode Network, beschreibt sozusagen eine Verknüpfung von Zentren im Gehirn, die auch sonst aktiv sind.
Okay, also Verknüpfung, das ist der Network.
Ja, genau. Okay. Die auch sonst aktiv sind, die aber in dieser Kombination, die in dieser engen Verknüpfung aktiv werden, wenn man glaubt, dass im Gehirn eigentlich gar nichts passiert. Also, wenn das Gehirn nichts tut, wenn du irgendwo sitzt und nur Löcher in die Luft guckst.
Gut, aber das würde ja dann passen sozusagen. Also, wäre dann sozusagen gemeint, der Standardmodus des Gehirns, wenn es nicht irgendwas macht, was eben ein anderer Modus ist, wie Sportmodus, Nobelpreismodus, was weiß ich, Essensmodus, ja, also dann passt es doch. Also man könnte ja auch sagen, sowas wie Ruhemodus oder so.
Moment, genau. Und genau das führt uns dahin, dass es uns auf die völlig falsche Fährte führt. Denn es ist nämlich überhaupt kein Ruhemodus. Man hat das aber früher so gedacht. Mhm. Nee, der Begriff kommt von später, wo man es eben nicht mehr gedacht hat. Total unlogisch. Mhm. Aber man würde ja jetzt denken, wenn das Gehirn aktiv ist, wenn ich mit dir rede, wenn ich Auto fahre, wenn ich komplexe Dinge tue, was auch immer das sei, dann ist das Gehirn sehr aktiv und dann sind viele Zentren beteiligt. Oder wenn ich Musik mache oder mit anderen Musik mache, gar, dann sind viele Zentren beteiligt, dann ist das Gehirn überaus aktiv. Und wenn ich dann das alles nicht mehr tue und nur noch in einem Sessel sitze und dumm aus der Wäsche gucke, dann habe ich im Gehirn eine Art Grundrauschen, den sogenannten Default-Modus. Ja. Und genau das ist falsch, denn das Grundrauschen, was man eben beobachtet, wenn wir eben nichts sehen, nichts hören, nicht reden, wenn wir nichts aktiv machen, dieses Grundrauschen ist sehr aktiv. Es ist nämlich überhaupt kein Grundrauschen, sondern es ist eine Aktivität, die dann entsteht, wenn wir scheinbar gar nichts machen müssen. Mhm. Dann verknüpfen sich eben mehrere Teile des Gehirns, Zentren im Gehirn, mehrere, aber wirklich mehrere, und die arbeiten sozusagen mit sich selber. Mhm. Inneres Denken. Aber das Interessante dabei ist, dass das eine sehr produktive Phase ist. Das Interessante ist, dass das genau die Phase ist, wenn wir sie denn zulassen, wenn wir sie nicht gleich durchs Handy wieder beenden, wenn wir Langeweile zulassen, wenn wir zulassen, dass wir keinen Input kriegen, dann ist unser Gehirn sehr, sehr produktiv, kreativ. Und wenn du einen Nobelpreis anstrebst, dann solltest du deinem Kopf langweilige Phasen gönnen.
Darf ich das mal challengen und gleichzeitig politisch unkorrekt sein?
Bitte.
Es gibt doch einfach Menschen, die einfach nie kreativ sind und die auch nie kreativ waren, bevor es Handys gab. Ja, und die sich auch nicht abgelenkt haben, die also Löcher in die Luft gestarrt haben oder irgendwas Manuelles gemacht haben, wo das Gehirn sehr gut irgendwie hätte auch kreative Sachen produzieren können, haben sie aber nie. Und muss man die trotzdem in ihrem, sagen wir mal, Default-Mode-Network aktiv sein lassen? Weil was kommt denn da schon bei raus?
Naja, sagen wir mal so, das Gehirn kann ja nur in einer dermaßen kreativen Phase etwas wirklich Kreatives herausholen, wenn es vorher irgendwie gefüttert wurde. Mhm. Also ich fordere dich ja jetzt nicht auf, dein Leben zu verbringen, indem du nur Löcher in die Luft guckst. Ich fordere dich auf, dich schon zu bilden, schon zu diskutieren, dich mit anderen auszutauschen, Informationen zu fressen ohne Ende. Dann aber, und das ist der entscheidende Punkt, dem Gehirn die Möglichkeit zu geben, durch Nichtstun, scheinbares Nichtstun, das Gehirn herummeandern zu lassen, dein Denken meandern zu lassen, nicht zielgerichtet, sondern völlig unzielgerichtet. Und dann wird das Gehirn Dinge, Fakten, Informationen, Gelerntes vielleicht neu miteinander verknüpfen.
Du hast natürlich meine Frage nicht beantwortet, ne? Weil nicht nur ist mir das schlüssig, sondern ich erlebe das auch oft am eigenen Leib. Also ich denke manchmal, boah, ich habe gar nicht mehr so viele gute Ideen wie früher und so weiter und so fort. Aber sobald ich irgendwie in einem Zustand bin, wo ich mal nicht die ganze Zeit aufs Handy gucke oder irgendwelche Sachen abarbeite oder so, habe ich wieder so viele Ideen und genauso einen Zugang zu meiner inneren, sage ich mal, Bilderwelt oder so wie früher. Sofort verstanden und gekauft. So, da können wir uns gleich nur darüber unterhalten, wie viel Disziplin es erfordert, das dann auch regelmäßig Teil des Alltags werden zu lassen. Klar.
Mhm. Ja.
Aber meine Frage war ja, es gibt Leute, wo ich das Gefühl habe, da kannst du so lange, wie du willst, den Default-Mode anschalten, da passiert trotzdem nichts. Ist es für die trotzdem gut? Überlegen die sich dann einfach 2 Stunden lang vielleicht, na, vielleicht sollte ich doch heute nochmal wieder Senfeier machen. Oder... Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also ist es für die gut? Wahrscheinlich ist es auch für die gut, obwohl da eben nichts wahnsinnig, erkennbar nicht wahnsinnig Tolles rauskommt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es so, dass das Gehirn Zeit braucht, um sich mit sich selber zu beschäftigen.
Ja.
Um Dinge zu verarbeiten, die es vorher schon gab. Und gerade indem wir das nicht mehr zulassen, wird es halt eben problematisch. Das fehlt uns dann. Es gibt ja ein interessantes Missverständnis, was darin besteht, dass wir eigentlich denken, dass das Gehirn nur dann aktiv ist oder dass das Gehirn den größten Teil seiner Energie braucht, um äußere Situationen zu managen, zu verstehen, vorherzusagen. Und das ist ja auch eine Glanzleistung, weil wir, wenn ein Ball auf uns zukommt, dann berechnen wir die Flugbahn des Balles und dann ahnen wir, ob er uns treffen wird oder nicht. Und all diese Dinge, das ist ein unglaublich eindrucksvoller Computer. Aber man muss wissen, dass mehr als die Hälfte der Ressourcen dieses Computers, dass mehr als die Hälfte der Denkleistung nicht dafür drauf geht, wie wir mit unserer Außenwelt umgehen, sondern dafür drauf geht, unsere Innenwelt stabil zu halten. Unser Gehirn kontrolliert ja unseren Puls. Unser Hirn kontrolliert ja die Verdauung und die Atmung und das Schwitzen und die Temperatur und all diese Dinge, die es macht. Unser Gehirn kontrolliert, dass wir zittern. Unser Gehirn kontrolliert, dass wir schwitzen. Das heißt, mehr als 50% der Energie geht sowieso drauf für Dinge, die nach innen gerichtet sind.
Ja, also kann ich mir vorstellen. Also so viel wie wir, wie war das? Wie viele Teile des Gehirns oder wie viele Zellen überhaupt beschäftigt sind, damit zum Beispiel den Innenraum des Mundes nachzubilden und irgendwie zu spüren, was in meinem Mund vor sich geht und so weiter. Klar, also wenn man sich das überlegt und dann natürlich auch diese ganzen Sachen, die einem nicht bewusst sind, Atmung am Laufen halten, Laufen am Laufen halten, ne? Das dauert ja Monate, bis man das irgendwann mal kann und dann geht das automatisch. Das kann ich mir vorstellen, dass das Gehirn mit sich selbst beschäftigt ist.
Ja, und dann musst du auch noch wissen, ist dein Knie gerade gebeugt oder gestreckt? Mhm. Stehst du gerade im Gleichgewicht oder drohst du nach links abzutauchen?
Ich wollte übrigens ernsthaft gerade zu dir sagen, aber Magnus, das weiß ich doch.
Ja, genau, das weißt du tatsächlich. Du weißt auch, ob du gerade sitzt, weil du nämlich weißt, ob die Druckrezeptoren am Hintern feuern oder nicht feuern. Also ob
gut,
du
wobei
gerade
man
sitzt
ja auch fairerweise sagen muss, wir haben ja viele Eindrücke. Ich könnte ja auch die Augen aufmachen und es sehen, wenn ich sehen kann. Ne?
Ja. Aber das Ganze zu integrieren und ein Gesamtbild des Körpers zu kriegen, ist natürlich auch noch eine unglaubliche Rechenleistung. Also wenn das System versagt zum Beispiel, dann wird es auch richtig kritisch, wenn du auf einem Schiff bist und du bist unter Deck und dein Gleichgewichtsorgan sagt, es schwankt und schwankt und schwankt und deine Rezeptoren in den Gelenken und in den Muskeln, die ständig kontrollieren müssen, welche Spannung habe ich in den Muskeln, muss ich was korrigieren. Die sagen auch, es schwankt und deine Augen sagen, nee, hier schwankt überhaupt nichts, es ist alles stabil.
Ja.
Weil du unter Deck bist. Und dann sagt das Gehirn, das ist jetzt ein Problem, weil ich kann es nicht integrieren. Ich weiß nicht genau, was die Situation ist. Mhm. Wir schalten uns jetzt mal eine Stufe zurück und uns wird übel und schwindelig und das zwingt uns, uns hinzulegen. Damit machen wir aber zumindest nichts falsch. Das alles leistet das Gehirn in jedem denkbaren Moment und dann ist dann auch ein bisschen Platz für Dinge von außen.
Also ich habe im Prinzip das Gleiche, was du gerade erklärt hast, auf einer oberflächlichen, nämlich eher so Verhaltensebene, ja, nicht was passiert im Gehirn und so, sondern eher was passiert mit uns beim Denken, von einem Psychologen gehört, dem natürlich auch diese, ich sag mal, diese Ebene der Phänomene näher ist. Und der hat es im Prinzip so erklärt, der hat gesagt, wir brauchen unbedingt Langeweile. Also der würde sagen, in so einem Default-Mode-Network haben wir zunächst mal Langeweile, weil wir ja nichts speziell konkret uns vorgenommen haben. Er sagt, wenn wir das nicht haben, dann nehmen wir uns alles, was sozusagen an Kreativität, Assoziation, so wie du es auch gesagt hast, passiert, weg. Und er hat am Ende dann auch noch so schön gesagt, ob er besser wäre, weil er das wüsste als Psychologe. Mhm. Und er sagt, natürlich nicht. Es ist für ihn natürlich genauso ein Kampf. Er hat auch ein Handy in der Tasche und er hat auch einen Computer auf dem Schreibtisch. Und er möchte auch immer informiert sein und sich um Dinge kümmern und so weiter und so fort. Aber er hätte dafür für sich selber und auch in seiner Familie halt feste Regeln eingeführt, wie ab einer gewissen Uhrzeit kein Handy mehr. Oder bei Mahlzeiten kein Handy mehr. Und manchmal sagt er, würde er sogar einige Tage oder eine Woche oder so versuchen, das ganz stark zu reglementieren und so, weil er weiß, wie nötig das ist und es fühlt sich dann eben auch gut an. Und das, was er so beschrieben hat, hat mich dann eben erinnert an diese, was ich vorhin erzählt habe, wenn ich im Urlaub bin oder auf Reisen oder so, wo ich auf einmal merke, mir geht's ja viel besser, weil ich nun auch das große Glück habe, dass meinem Gehirn ist nicht langweilig. Also wenn mir langweilig ist, dann denke ich mir irgendwas aus, was mich fasziniert. Was natürlich dann auch total schön ist, weil das nicht nur ein Input ist, den ich von irgendwo her bekomme.
Ja, und es ist ja exakt das, was ich auch sage.
Ja.
Und wann hast du schon zwei Therapeuten, die derselben Meinung sind? Vielleicht ist dann was dran an der Meinung.
Ich glaube, da ist absolut was dran. Ich wollte auch gar nicht sagen, dass ich ohne diese andere Info das bezweifelt hätte. Ich wollte dich nur fragen, bist du denn jetzt auch einer von diesen Digital Detoxern? Weil du weißt jetzt, wie es funktioniert. Oder hast du einfach eine Pille, die dich ins Default Mode Network bringt?
Das wäre, in dem Fall muss ich ja nicht von der Pille träumen, weil es ja ganz einfach ist, es umzusetzen. Mhm. Aber ich beobachte es bei mir selber auch. Also, ich fahre eine längere Strecke mit dem Auto. Und wenn ich jetzt das Radio einfach mal nicht anmache und keinen Podcast höre, noch nicht mal unseren, dann lasse ich die Gedanken schweifen. Und das ist sehr befriedigend und das kommt mir sehr produktiv vor. Mhm. Ich komme auf Ideen, die ich sonst eigentlich nicht habe. Mhm. Es spricht viel dafür, beim Joggen keinen Kopfhörer aufzuhaben und keine Musik zu hören.
Du, ich jogge gar nicht erst, damit ich in diese Gefahr gar nicht komme, weißt du?
Bin ich einverstanden. Ich hatte früher eine Marotte. Ich habe früher, weil mir das so langweilig schien, in eine, nicht öffentliche, aber eine private Sauna Zeitschriften mitgenommen. Mhm. Und das...
Moment, halt, stopp. Kannst du das bitte nochmal sagen? Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Leider ja, hast du. Genau, richtig verstanden. Also ich habe Zeitschriften mitgenommen. Und
in die Sauna?
Ja, in die Sauna. Und dann kann man da lesen. Dann hast du meinetwegen einen Spiegel in der Hand. Und du musst nur vorsichtig, du musst dir vorher überlegen, welche Seite du lesen willst.
Voll schwitzt.
Weil das Schwitzen ist nicht das Problem. Das Nicht-Schwitzen ist das Problem, weil die Zeitschrift ja die Temperatur der Sauna annimmt. Und beim Umblättern spürst du, dass 80 Grad wirklich heiß ist. An der Stelle, wo die Finger drauf sind, ist es nicht schlimm. Aber an der Stelle, wo sie nicht drauf sind, ist es schlimm. Wow. Und dann hatte ich nochmal ein extra Problem. Das hatte damit zu tun, dass ich mal ganz am Anfang meiner journalistischen Zeit für die Zeitschrift Brigitte gearbeitet habe. Und Brigitte hatte den Vor- und Nachteil, die waren gelambeckt, das heißt geklebt. Die hatten einen geklebten Rücken. Mhm. Der geklebte Rücken hatte einen riesen Vorteil. Du kannst da ein Inhaltsverzeichnis draufdrucken. Ja? Mhm. Also die Geos machen das auch. Das heißt, du hast die im Schrank stehen. Und weil die einen Rücken haben, steht da Geo nochmal so und so viel, afrikanische Wunderheiler im Westafrika oder so. Mhm. Das kannst du von außen lesen. So, insofern sind diese Rücken sehr beliebt. Das Problem ist, der Klebstoff löst sich irgendwie bei 60, 70 Grad einfach auf. Das wusste ich aber nicht. Und dann dachte ich so, eine Brigitte-Zeitschrift mit in der Sauna und dann löste sich der Klebstoff auf. Und dann hatte ich 200 Blätter jeweils mit einer Temperatur von 85 Grad um mich herum liegen. Es war schon ein bisschen blöd. Das habe ich dann bei einer Heftkritik mit der Chefredakteurin hinterher zum Spaß eingegangen, aber das kam irgendwie, man verstand mein Problem nicht, weil es ja auch kein Problem ist.
Jetzt hast du heute ein iPad mit, aber irgendwie mit einer Hülle, die das ständig kühlt oder was ist dein...
Nee, mein Trick besteht darin, dass ich jetzt die Langeweile ertrage. Ich gehe also in die Sauna und genieße das, sitze da nur und habe auch nicht, sehe auch nichts und insofern... Ich lasse die Gedanken schweifen und Gedanken schweifen lassen ist eine ausgesprochen gute Idee und das sollte man viel häufiger tun, als wir es tun. Und das setzt aber eben einfach voraus, dass das Handy nicht nur in deiner Hand ist, sondern möglicherweise auch nicht neben dir liegt. Die Versuchung durch ein neben dir liegendes Handy ist auch schon groß.
Klar.
Wenn du es einfach in eine Tasche tust und es ist weg aus dem Gesichtsfeld, dann kommt dieses Gedanken schweifen lassen auf produktive Weise zum Zuge.
Aber du hast für dich jetzt noch nicht irgendwie komplexe Regeln festgelegt, wie du das machst oder so.
Nein, aber ich habe einen Kamin und den mache ich gerne an und dann sitze ich vor dem Kamin und gucke nur dem Holz beim Verbrennen zu. Und das kann man ja erstaunlich lange. Mhm. Und insofern, auch das sind dann Phasen, wo du denkst, ich schaffe Situationen, in denen das geht. Es soll keine Situation sein, in der du einschlafen kannst. Also auf dem Sofa liegen ist ein Risiko, weil das ist dann eben nicht das Default Network, sondern dann schaltet das Gehirn auf Schlafmodus um und dann passiert es nicht. Aber im wachen Zustand, im Sitzen, im Stehen, im Gehen, im Fahren, im Saunieren ist es möglich.
Lustigerweise gibt es ja einen anderen Zustand, der extrem gut ist, um auf Ideen zu kommen, aber auf eine ganz andere Art auf Ideen zu kommen, nämlich im Dialog mit anderen. Ne? Das ist aber nicht das Default Mode Network, ne? Das ist dann was anderes.
Du hast recht. Ja, dem liegt ja der schöne Satz zugrunde, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Und das kann ich ja nur, wenn ich Selbstgespräche führe oder mit anderen. Aber es ist völlig richtig. In guten Gesprächen kommst du ja auch auf Gedanken, auf die du selber nie gekommen wärst. Aber vielleicht solltest du erst gute Gespräche führen und dich dann in die Sauna setzen und dann eben dem Default Mode Network seine Chance geben. weil dann ist es produktiv.
Man kann natürlich auch, und das habe ich früher sehr gerne gemacht, vor allem mit meinem Freund Martin, der auch mit mir Philosophie studiert hat. Wir sind dann aber ins Haus seiner Eltern gegangen. Ja, also wir wohnten auch zusammen. Wir sind dann aber sehr gerne ins Haus seiner Eltern gegangen, weil die hatten eine Sauna. Die waren auch jeden Abend in der Sauna. Das heißt, wir wussten immer, wann die fertig waren mit Sauna. Und dann konnten wir immer in die angeheizte Sauna gehen. So, und wir haben nun sehr viel über große philosophische Probleme nachgedacht und so weiter. Und das Schöne war, wenn man zusammen in der Sauna sitzt und man hat eh ganz viel Zeit zusammen, weil man ja eben an der Uni zusammen ist, zusammen wohnt und so weiter, dann gibt es auch Momente, wo man dann einfach schweigt. Und dann kommt jeder in sein Default-Mode-Network. Und dann kann man abwechselnd sozusagen in dieses Default-Mode-Network und in sein Social-Gehirn-Network, keine Ahnung, eintauchen. Und das waren wirklich wahnsinnig produktive Sessions, sage ich jetzt mal.
Und genau diese Erfahrung zu 100,0% vergleichbar hatte ich auch. Wir waren eine Lerngruppe in der Medizin in Tübingen. Und eine aus dieser Lerngruppe, also ihre Eltern wohnten in der Nähe und ihre Eltern hatten eine Sauna. Und wir haben uns wirklich einmal in der Woche mit, weiß ich nicht, Quark und nicht alkoholischen Getränken dahin zurückgezogen. Und es war einfach toll. Es war eine unfassbar entspannende Entspannung. Und es war nämlich ja tatsächlich so, du sitzt in der Sauna und redest eher nicht. Und dann sitzt du zusammen und isst da Quark oder sowas. Und dann unterhältst du dich. Und die Kombination war wirklich unschlagbar. Es gibt noch zwei Randaspekte, die ich interessant fand, die ich neulich gefunden habe. Das eine ist dieses innere Denken. Ich finde diesen Begriff Default Mode Network unfassbar kompliziert und im Kern sogar unglücklich gewählt von der Wortwahl. Dieses innere Denken wird massiv gestört, interessanterweise durch Drogen. Die legen genau dieses Netzwerk lahm. Also LSD zum Beispiel oder psychedelische Pilze oder irgendwie sowas. Die machen genau das Gegenteil. Die simulieren dann eben Außenwahrnehmungen vom Lichtblitz bis hin zu sonst was und behindern das innere Denken. Also die sind dafür sehr ungeeignet. Und es gibt eine zweite interessante Beobachtung. Dieses Netzwerk ist besonders stark betroffen bei Alzheimer-Erkrankten. Das kann jetzt mehrere Gründe haben. Es kann sein, dass Alzheimer tatsächlich in diesen Regelkreis gezielt eingreift, also gezielt in Anführungsstrichen. Oder es kann sein, dass das einfach widerspiegelt, dass diese Zentren, die dann aktiv sind beim inneren Denken, dass diese Zentren eben sehr, sehr aktiv sowieso sind. Und dass eben je aktiver ein Bereich im Gehirn ist, desto eher er auch von der Krankheit Alzheimer betroffen ist und stärker betroffen ist. Mhm. Aber die Beobachtung ist so, dass du tatsächlich genau in diesen Bereichen eine stärkere zerstörerische Wirkung der Alzheimer-Krankheit hast. Warum auch immer.
Warum auch immer? Und da hast du nicht mal irgendwelche intelligenten Spekulationen, sagen wir mal?
Nein, da müsste ich jetzt mal in mich gehen. Und das würde ich dann am besten tun, indem ich mich in der Sauna oder vor dem Kamin von der Welt zurückziehe für kurz. Und vielleicht kommt man dann auf was. Nee, habe ich nicht. Hat man aber eben auch nicht. Ist nur eine Beobachtung, aber eine interessante.
Du, dann will ich dich jetzt gar nicht aufhalten, weil ich muss jetzt wieder zurück ans Handy.
Genau. Und ich möchte nochmal betonen, dass es wirklich eine interessante Erfahrung auch ist. Man spürt, dass es einem selber gut tut, wenn man sich diese Freiräume lässt, wenn man tatsächlich das Handy weglegt. Und ich befürchte übrigens, dass wir durch die Allgegenwärtigkeit des Handys, das ist ja neu, das ist ja wirklich ein soziales und neurologisches Experiment. Ich befürchte, dass wir erhebliche Defizite bemerken werden in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, weil das wirklich, wirklich einen riesigen Einfluss hat auf unser Denken und das innere Denken eben blockiert.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.